Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. An Appellen hat es in den letzten Wochen wahrlich nicht gefehlt. Corona ist eine Pandemie, die noch lange nicht überstanden ist. Und allen Auflagen und Beschränkungen zum Trotz, am Ende liegt es auch am Verhalten jedes Einzelnen, ob es gelingt, das Virus halbwegs in den Griff zu bekommen. In der Praxis, muss man sagen, funktioniert das leidlich. Inzwischen mehren sich lokale Ausbrüche, weshalb sich auch das Robert-Koch-Institut heute besorgt zu Wort gemeldet hat. Dazu gleich mehr. Zunächst aber der Blick noch auf die anderen Themen dieser Sendung. Gerade Spanien hat mit lokalen Corona-Ausbrüchen zu kämpfen. Wir schauen auf die Prozesse im Mordfall Walter Lübcke und den rechtsterroristischen Anschlag von Halle. Douglas MacGregor soll neuer US-Botschafter in Deutschland werden. Besondere Ehrung für den verstorbenen US-Bürgerrechtler John Lewis in Washington. Entspannungssignale zwischen Griechenland und der Türkei. Die deutsche Umwelthilfe mit einer Zwischenbilanz nach ihrer Klagewelle für saubere Luft in den Städten. Und Schalke 04 bekommt nun doch eine Landesbürgschaft. Das Thema im Hintergrund ab 18.40 Uhr, Asylreform in Europa, neue Hoffnung und alte Rezepte. Zunächst aber nach Berlin. Hat Deutschland die zweite Corona-Welle schon erreicht oder steht sie erst noch bevor? Die Meinungen darüber, muss man sagen, sind durchaus gespalten. Eines ist allerdings klar, die Infektionszahlen sind zuletzt auch in Deutschland wieder angestiegen, was auch an den Urlaubsrückkehrern liegt. Selbst das Robert-Koch-Institut reagierte deshalb heute besorgt. Volker Fintermer hat die Einzelheiten.
Die Urlaubszeit ist noch nicht vorbei und schon warnt der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler bereits vor einer steigenden Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus und das aufgrund einer nahezu weltweiten Entwicklung in der jüngsten Zeit.
Ausschlaggebend ist, dass die individuellen Schutzmaßnahmen nicht mehr so gut befolgt werden. Vor allen Dingen unter jüngeren Menschen, aber auch in unterschiedlichen Formen von Gemeinschaftseinrichtungen und Familienzusammenkünften sowie auch bei Saisonarbeitenden.
Wieler sprach von einer besorgniserregenden Entwicklung. Allein in Deutschland wurden in den vergangenen 7 Tagen 3.611 neue Infektionen gemeldet. Deutlich mehr als vor Beginn der Ferienzeit, was Wieler einmal mehr mit einem deutlichen Appell verband.
Wir haben es wirklich zum Großteil selber in der Hand, wie sich die Pandemie in Deutschland weiterentwickeln wird. Bitte helfen Sie alle weiter mit. Bitte halten Sie sich weiterhin an die AHA-Regeln.
Also die bekannten Abstands- und Hygieneregeln im öffentlichen Raum, um mögliche Ansteckungen zu vermeiden. Derweil stieß die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigte Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikoregionen auf weitgehende Zustimmung. So hatte etwa Hessens grüner Gesundheitsminister Kai Klose am Morgen im Deutschlandfunk erklärt:
Ich bin sehr froh, dass wir uns dem Thema bundeseinheitlich widmen, und zwar im Konzert aller Länder und des Bundes, weil es ja um die Einreise aus dem Ausland geht. Das ist vor allem auch eine Bundesangelegenheit, und ich glaube, das ist wirklich ein Feld, bei dem niemand verstehen würde, wenn jedes Bundesland auch unterschiedliche Regelungen für den Umgang mit Rückkehrern treffen würde.
Wie genau aber die Pflicht in die Praxis umgesetzt werden soll, werde derzeit zwischen dem Bundeskanzleramt und den Bundesministerien für Inneres und Gesundheit beraten, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer heute, der sogleich eine rote Linie zog.
Was ich mir nicht vorstellen kann, dass wir jetzt deshalb in ganz Deutschland wieder Grenzkontrollen einführen.
Denn die wären weder politisch noch wirtschaftlich durchzuhalten, betonte Seehofer.
Aber das ändert nichts an der Strategie, durch Tests mehr Klarheit sich zu verschaffen, welche Infektionsketten entstehen, welche Infektionsquellen sind da. Das muss man dann aber anders organisieren.
Der Innenminister verwies auf Bayern, wo zumindest an 3 Grenzübergängen Stationen für freiwillige Tests für Autofahrer aufgebaut werden sollen. Die Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst verwiesen allerdings auf die bereits bestehenden Kapazitätsgrenzen. Die Gesundheitsämter könnten keine verpflichtenden Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten an den Flughäfen ausführen, sagte die Vorsitzende des Bundesverbandes Ute Teichert im SWR.
In der Durchführung gibt es viel zu wenig Personal in den Gesundheitsämtern. Das hat sich auch durch die Krise leider noch nicht geändert.
Streit gibt es auch über die Kosten. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sollen die Tests für die Reisenden kostenlos sein. Ein konkreter Vorschlag steht allerdings noch aus. Die FDP forderte, die Reisenden selbst zur Kasse zu bitten. Denn wer sich Fernreisen außerhalb Europas leisten könne, könne die Tests auch selbst bezahlen, argumentierte FDP-Fraktionsvize Michael Theurer. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Bärbel Baas warnte davor, die Kosten erneut allein den gesetzlichen Krankenkassen aufzubürden. Und Karl Lauterbach forderte, die Kosten auf die Steuerzahler umzulegen, um sie gerecht zu verteilen.
Der Bericht war das von Volker Fintermer. In ganz Europa kommt es immer wieder zu lokalen Corona-Ausbrüchen, was die Behörden dann jeweils vor die Frage stellt, wie damit umgehen. Und zwar nicht nur vor Ort, sondern auch, wie eben gehört, mit den zurückgekehrten Urlaubern. Besonders Spanien hat derzeit mit regionalen Hotspots zu kämpfen. Reinhard Spieglauer.
Die Bilder aus Spanien könnten unterschiedlicher nicht sein. Symmetrisch ausgebreitete Handtücher samt Sonnenschirmen mit 2 Meter Abstand zueinander zeigt das britische Fernsehen aus Andalusien. Andere Bilder zeigen, wie Polizisten ausgelassene Strandpartys auflösen. Manche sind nicht mehr so wachsam, sagt Fernando Simón, der oberste spanische Seuchenschützer. Er meint damit die Jungen und er redet ihnen ins Gewissen. Ihr bringt euch nicht nur selbst in Gefahr, sondern das ganze Land. Simón meint damit natürlich auch die Tourismusbranche. Erst die Reisewarnung aus Großbritannien für ganz Spanien, jetzt ein erweiterter Reisehinweis aus Deutschland. Fahren Sie besser nicht nach Navarra, Aragonien und Katalonien. Für die Tourismusbranche sind das schlimme Signale. Hoteliers finden es auch nicht lustig, dass Epidemiologe Simón darin sogar eine Chance sieht.
El que Reino Unido exige una cuarentena a cualquier persona que venga de España.
Die Zahlen in Großbritannien sind jetzt auch nicht überall so gut, meint Simón. Vielleicht ist es nicht schlecht, wenn wir weniger Fälle aus dem Ausland nach Spanien getragen bekommen. Größtes Problem scheinen aber doch die Jüngeren zu sein, die sich bei großen Familienzusammenkünften oder beim Feiern miteinander anstecken. Der Soziologe Jorge Blanco erklärt das im spanischen Fernsehen so.
Nos vamos a tener que reconfinar pronto, con lo cual lo que voy a hacer va a ser aprovechar todo el tiempo hasta que llegue ese momento de confinamiento.
Die Leute gehen davon aus, dass die zweite Welle mit Ausgehbeschränkungen sowieso kommt. Da wollen sie vorher so viel mitnehmen wie geht.
Como ellos saben que no les afecta tanto, pues dicen, vamos, si me pilla a mí el coronavirus, pues.
Der junge Mann sagt, viele denken, ich bin jung, wenn ich mir das Virus einfange, liege ich ein paar Tage im Bett, das war's dann.
Es que si te lo recomienda, pues no te lo tomas tan en serio, porque es una recomendación.
Die ganzen freiwilligen Maßnahmen nimmt niemand so richtig ernst, meint sie, und auch ein anderer junger Mann meint, dass nur Strafen was bringen würden.
Cuando ves que no está funcionando, hay que aplicar la prohibición porque.
Wir tun alles, um Ausbrüche lokal zu begrenzen, und wir schaffen das auch, sagt Außenministerin Arantxa González Laya. Die Touristen sollen weiterkommen. In Katalonien ist der Chef der Regionalregierung da etwas drastischer. Quim Torra redet von den 10 kritischsten Tagen des Sommers und dass alle gemeinsam die Entwicklung in der Hand hätten. Vor allem aber die Jungen, die nachts auf den Straßen feiern, mit viel Alkohol und wenig Abstand. So ein Botellón ist jetzt keine Party mehr, sagt er, sondern einfach rücksichtslos.
Celebrar un botellón es un acto de insolidaridad.
Wer sich bei entsprechenden Partys daneben benimmt, dem droht die Regionalregierung jetzt Strafen zwischen 3.000 und bis zu 15.000 Euro an. Ob diese Drohung auch wirkt, hängt sicher davon ab, wie viel und wie konsequent kontrolliert wird.
Aus Madrid berichtete Reinhard Spieglauer. Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt wird derzeit der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke verhandelt. Hauptangeklagter ist Stefan E., der Lübcke erschossen haben soll. Heute am 7. Verhandlungstag wurde es persönlich, denn der Sohn von Walter Lübcke, Jan Hendrik, war geladen. Ludger Fittger, Sie haben den Prozess auch heute für uns beobachtet. Zunächst, wie ist der Sohn von Walter Lübcke heute vor dem Gericht aufgetreten?
Tapfer, muss man sagen, Herr Münchenberg, hat fast 2 Stunden gesprochen. Es gab 2 Situationen, wo ihm die Stimme versagte und auch einmal vom Vorsitzenden Richter angeboten wurde, zu unterbrechen. Er hat es aber abgelehnt, hat weitergesprochen, gefasst und mit großem Ernst hat er geschildert, was in der Nacht passiert ist, wurde aber auch gefragt vom Vorsitzenden Richter, was diese Tat mit seiner Familie gemacht hat, wie das sein Leben verändert hat. Dazu hat er viel gesagt und es war eine sehr gefasste Zeugenaussage.
Was hat denn der Sohn jetzt über die Tatnacht selbst aussagen können?
Er war an diesem Abend zunächst auf der Kirmes nebenan. Das haben wir gehört, dass es eine Kirmes gab, dass es sehr laut war. Das wahrscheinlich auch, dass dieser Lärm ein Schutz für den mutmaßlichen Mörder war. Er war auf dieser Kirmes bis in die Nacht hinein, ist dann alleine nach Hause zurückgekehrt, sah noch Licht unten im Erdgeschoss. Er selber lebt mit seiner Frau in der ersten Etage des Elternhauses und sah da Licht unten und ist dann durch die Küche von innen auf die Terrasse gegangen, um zu schauen, ob da der Vater noch sitzt oder ob da noch auch die Mutter vielleicht ist. Und als er dann um einen Erker herum ging, sah er eben den, er sagte in dem Moment, dachte, er schläft. Walter Lübcke dort ging auf ihn zu, berührte ihn und stellte fest, er war schon etwas kühl, aber es war kühl an diesem Abend. Und er hatte dann gedacht, da ist was passiert. Zunächst glaubte er, dass es ein Herzinfarkt gewesen sein könnte. Er sah das Blut zunächst nicht und reanimierte ihn dann auch auf Anweisung eines Notdienstes, der mit ihm kommunizierte eine Zeit lang, bis dann der Rettungswagen kam. Und erst später im Krankenhaus wurde klar, dass er eben doch Opfer eines Schusses geworden ist. Das war zunächst nicht klar, auch dem Notarzt nicht klar. Was diese Aussage dann zumindest auch hervorbrachte, ist eben, dass der Schuss aus nächster Nähe abgefeuert worden sein muss. Das wurde auch von einem Gutachter bestätigt. Also die Version, dass es ein kaltblütiger Mord war, ist indirekt durch diese Zeugenaussage von Jan-Hendrik Lübcke bestätigt worden.
Lassen Sie uns nochmal auf die andere Seite schauen. Auch bei der Verteidigung von Stefan Eder gab es jetzt personelle Veränderungen. Warum?
Ja, es hatte schon gestern Turbulenzen gegeben, eigentlich einen offenen Streit der beiden Pflichtverteidiger des Hauptverdächtigen Stefan E. Da ging es um die Frage, dass eben einer der beiden Verteidiger, das ist der Dresdner Anwalt Hanig, Anträge gestellt hat, die nicht abgesprochen waren mit dem anderen Verteidiger, auch mit Stefan E. selber nicht. Der wusste nichts davon und der Richter fand auch diese Anträge ziemlich absurd und es gab also offen auch eine Kritik des Vorsitzenden Richters. Das führte dann dazu, dass Stefan E. beantragte, diesen Verteidiger abzuziehen und heute wurde das auch beschlossen. Der Richter sagt, dieser Verteidiger ist eher jemand, der quasi zum Nachteil seines Mandanten agiert und deswegen wurde er abgezogen. Jetzt gibt es einen zweiten Pflichtverteidiger aus dem Büro des verbliebenen Verteidigers Mustafa Kaplan aus Köln. Das wird Jörg Hardy sein, sein Kanzleikollege. Und damit ist jetzt klar, dass vielleicht eine einheitliche Verteidigungsstrategie möglich sein wird. Das ist auch diese Woche, ist auch der Prozess dann entsprechend ausgesetzt worden, damit da Absprachen möglich sind. Und es geht erst in der nächsten Woche dann mit einer Einlassung des Hauptverdächtigen Stefan E. weiter, der heute sehr blass und auch aufgewühlt, konnte man sehen, diesem Prozess, diese Aussage von Jan-Hendrik Lübcke folgte.
Informationen waren das von unserem Landeskorrespondenten Ludger Fittgau. Vielen Dank. Im Prozess gegen den Attentäter von Halle sind heute in Magdeburg weiter die Hintergründe für den antisemitischen Anschlag vom 9. Oktober 2019 beleuchtet worden. Stefan Bringezu hat die Einzelheiten.
Nachdem der Attentäter von Halle an den ersten beiden Verhandlungstagen Kanin Hehl aus seinen antisemitischen, rassistischen und rechtsextremen Ansichten gemacht hat, wird auch am dritten Prozesstag im Landgericht Magdeburg deutlich, der 28-Jährige ist durchdrungen vom Hass auf die Juden. Immer wieder äußert er sich abwertend über deren Religion und lacht dabei. Den Versuch, das herauszufinden, unternimmt das Gericht akribisch. 45 Nebenkläger sind am Prozess beteiligt. Immer wieder stellen die Vorsitzende Richterin und die Anwälte der Nebenkläger Fragen zur Biografie des Angeklagten. Doch im Gegensatz zu den Taten, zu denen er sich breitwillig äußert, blockt er Fragen zur Familie und Freunden ab. Doch die These vom Einzeltäter, zumindest moralisch, bröckelt. Zudem hatte der Attentäter regen Briefwechsel mit Personen aus Cottbus, Halle, Aschersleben, Eilenburg und Bernburg. So allein, wie er angibt, scheint der 28-Jährige nicht gewesen zu sein. Im rein strafrechtlichen Sinn hat der Angeklagte vermutlich allein gehandelt. Doch er bewegte sich im digitalen Raum und war in der rechtsextremen Online-Szene unterwegs. Das Darknet diente als Resonanzraum und Inspiration. Deshalb, so eine der zentralen Aussagen der Nebenklage am dritten Verhandlungstag, darf in diesem Prozess nicht der Fehler gemacht werden, die Taten zu verharmlosen, obwohl ja nur eine Person anwesend ist.
Der Bericht von Stefan Bringezu. US-Präsident Trump ist auf Deutschland nicht gerade gut zu sprechen. Seiner Meinung nach muss Berlin ja mehr für die Verteidigung ausgeben, allen bisherigen Bemühungen zum Trotz, die Rüstungsausgaben zu steigern. Schon der letzte US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, hatte deshalb die deutsche Regierung immer wieder offen kritisiert. Inzwischen ist er allerdings in die USA zurückgekehrt. Nun will Trump einen Ex-Offizier als Nachfolger schicken. Klaus Remme.
Innerhalb der Bundesregierung, aber auch im Bundestag trauert man dem letzten amerikanischen Botschafter Richard Grinnell nun wahrlich nicht nach. Doch ganz ohne Botschafter fehlt es am Ansprechpartner zu einem immer noch wichtigen Partner in der Außen- und Sicherheitspolitik. Deshalb, so Bijan Jirsarei, der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, sei es höchste Zeit für eine Nachbesetzung.
Mit der Benennung von Herrn McGregor scheint es in dieser Sache endlich voranzugehen. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind in einer Krise. Von daher glaube ich, dass der neue Botschafter einiges zu tun hat. Und ich gehe davon aus, dass er sich methodisch von seinem Vorgänger unterscheiden wird.
Noch ist es aber nicht soweit. Die Nominierung McGregors durch das Weiße Haus ist ein Vorschlag, mehr nicht. Wann und ob es zur notwendigen Anhörung und einer dann fälligen Bestätigung durch den US-Senat kommt, ist völlig offen. Sicher ist, Douglas McGregor ist ein Freund klarer Worte. Nicht nur hinter verschlossenen Türen, sondern auch vor Kameras und Mikrofonen, vorzugsweise bei Fox News, dem Lieblings-TV-Sender von Donald Trump. Seine aktive Zeit als Soldat liegt schon lange zurück. Seit 2004 ist Douglas McGregor Oberst AD. Sein Name ist mit dem Golfkrieg 1991 verbunden. Er gilt darüber hinaus vor allem als Militärplaner. Mit kontroversen Reformvorschlägen und heftiger Kritik an einem aus seiner Sicht unnötig aufgeblähten militärisch-industriellen Komplex eckte er an. Möglicherweise ein Grund, warum er nie General geworden ist. Ein interessanter, isolationistischer Querdenker, so kommentierte Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, heute auf Twitter die Nominierung. Im Präsidentschaftswahlkampf 2012 unterstützte McGregor den libertären Kandidaten Ron Paul. Dem amtierenden Präsidenten bescheinigt McGregor guten Instinkt. Nach der Eskalation durch die gezielte Tötung des iranischen Generals Soleimani im Januar forderte McGregor Donald Trump auf, die US-Truppen aus Syrien und dem Irak abzuziehen. Wir haben dort keine strategischen Interessen, so McGregor gegenüber Fox. Trump müsse Wahlversprechen einhalten. Diese Kriege seien verloren. Der Iran habe gewonnen. Vorläufig.
Now he needs to live up to the promises that he made to the American people and pull us out of both Syria and Iraq. That war is over. We lost it. Iran is a winner for the moment.
Amerikanischen Medienberichten zufolge spricht McGregor fließend Deutsch. Er hat ein Buch über die militärische Zusammenarbeit zwischen der Sowjetunion und der DDR im Kalten Krieg geschrieben. Im Streit um die Höhe der deutschen Verteidigungsausgaben steht er ganz auf der Seite Trumps. Der Präsident habe den Deutschen doch lediglich gesagt, warum soll der amerikanische Steuerzahler für eure Verteidigung zahlen, wenn ihr nicht mal selbst dazu bereit seid, so McGregor zu Fox.
The president has simply said, look, why should the American taxpayer defend you if you aren't willing to defend yourself?
Thomas Silberhorn, CSU, parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, führt momentan politische Gespräche in Washington. Ein Termin mit McGregor sei nicht vorgesehen, so Silberhorn heute im Deutschlandfunk und weiter.
Es ist wohl nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das auch ein kleines Signal ist für die Ankündigungen, die ins Haus stehen, was die Präsenz der US-Truppen in Deutschland angeht. Das werden wir auf uns zukommen lassen. Wir setzen auf einen vertrauensvollen Dialog.
Stefan Liebig, Abgeordneter der Linkspartei, kommentierte, immerhin werde McGregor als Botschafter Abgeordnete des Bundestages nicht wie Grinnell auf Twitter attackieren. Er habe dort nämlich gar kein Konto.
Klaus Reimer über den neuen möglichen US-Botschafter in Deutschland, Douglas McGregor. Ohne John Lewis wäre er nie Präsident geworden, das hat Barack Obama immer wieder gesagt. Der 80-Jährige, der Zeit seines Lebens freundlich, aber eben bestimmt für die Rechte der Schwarzen gekämpft hatte, war vor gut einer Woche verstorben. Nun ist er für die Öffentlichkeit am Kapitol aufgebahrt worden. Aus Washington, Katrin Brandt.
Die Sonne steht noch hoch über der weißen Kuppel des Kapitols, aber die Hitze drückt nicht mehr ganz so sehr. Hunderte Menschen, alle mit Maske, stehen am Abend hier in der Schlange über mehrere Häuserblocks hinweg. Sehr weit weg, auf der großen Freitreppe, ist der Sarg von John Lewis zu sehen. Ihm wollen sie alle hier die letzte Ehre erweisen.
John Lewis ist ein great American hero.
John Lewis ist ein großer amerikanischer Held, sagt Wykinia Clanton, eine Afroamerikanerin, die sich Schritt für Schritt vorarbeitet. Und etwas weiter hinten in der Schlange erinnert Daquan Lightfoot, ein junger Washingtonian, daran, dass John Lewis sich mit seinem Leben für den freien Zugang zu Wahlen eingesetzt hat.
I think there is no secret that here in America
Es ist kein Geheimnis, dass es hier in den USA Gruppen gibt, die es Menschen schwer machen wollen, wählen zu gehen. John Lewis wollte es ihnen einfach machen, ihre Stimme abzugeben und gehört zu werden. John Lewis, der stets freundliche Mann aus Troy in Alabama, Jahrgang 1940, hat sein Leben lang für die Rechte der Afroamerikaner gekämpft. In Nashville, Tennessee, setzte er sich in den 60er Jahren an den Tresen von Restaurants, die keine Schwarzen bedienen wollten. Er marschierte mit Martin Luther King 1963 nach Washington und sprach dort als Student für die Jugend.
We do not want our freedom gradually, but we want to be free now.
Wir wollen unsere Freiheit nicht scheibchenweise, wir wollen sie jetzt, rief Lewis. 2 Jahre später kam er auf der Edmund-Pettus-Brücke in Selma fast ums Leben, als die Polizei mit Tränengas und Schlagstöcken ihn und hunderte friedliche Marschierer angriff. Über 40 Mal in seinem Leben wurde John Lewis verhaftet, oft misshandelt. Seit 1986 saß er als Abgeordneter für die Demokraten im Kongress.
John Lewis became a titan of the civil rights movement and then the conscience of the Congress.
John Lewis sei der Titan der Bürgerrechtsbewegung geworden und dann das Gewissen des Kongresses, sagte Nancy Pelosi, die Fraktionsvorsitzende, gestern über ihn. Und da widersprachen die Republikaner einmal nicht.
But even though the world around him gave him every cause for bitterness,
obwohl die Welt um ihn herum ihm jeden Grund zur Bitterkeit gegeben hätte, hat er ganz stur jeden mit Respekt und Liebe behandelt, sagte Mitch McConnell, der Chef der Republikaner im Senat.
Aus Washington war das der Bericht von Katrin Brand. Der Blick auf die Uhr, 18.30 Uhr ist das jetzt. Sie hören die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Zuletzt hatten sich die Beziehungen zwischen der Türkei und Griechenland rapide verschlechtert. Es geht dabei in erster Linie um wirtschaftliche Interessen, denn im östlichen Mittelmeer werden reiche Gas- und Ölvorkommen vermutet. Am Ende musste sogar die Kanzlerin zwischen den beiden NATO-Partnern vermitteln, offenbar mit Erfolg. Aus Istanbul berichtet Karin Sinz.
Die Türkei werde erstmal nicht weiter nach Erdgas und Erdöl im betreffenden Gebiet im östlichen Mittelmeer suchen, kündigte Regierungssprecher Kallin an. Präsident Erdogan habe seine Mitarbeiter angehalten, sich in dem Konflikt konstruktiv zu verhalten. Kallin lobte die deutsche Bundeskanzlerin Merkel. Sie hatte zwischen Athen und Ankara vermittelt und mit beiden Regierungschefs Mitsotakis und Erdogan telefoniert. Vor einer Woche war der Streit eskaliert. Die Türkei hatte angekündigt, ein Forschungsschiff für Untersuchungen mit Blick auf Öl und Gas in Gebiete um die griechischen Inseln Rhodos, Karpasos und Kastellorizo zu schicken. Aus dem Verteidigungsministerium in Athen hieß es, es seien auch Kriegsschiffe unterwegs gewesen. Ankara habe die meisten wieder zurückgezogen. Aber auch die griechische Marine sei in ihre Stützpunkte zurückgekehrt. Die griechische Regierung sprach von einem positiven Signal, man wolle die Kanäle nach Ankara offenhalten. Der Gasbohrstreit im östlichen Mittelmeer schwelt schon länger. Eine dauerhafte Lösung dafür könnte nach Ansicht von Experten allerdings dauern und schwierig werden.
Karin Sens über die vorsichtige Entspannung zwischen Griechenland und der Türkei und damit noch einmal ins Inland. In vielen deutschen Städten hatte die deutsche Umwelthilfe für beträchtlichen Unmut gesorgt, sowohl bei den Kommunen als auch bei den Pendlern. Andere haben ihr dagegen laut Beifall geklatscht, denn in 40 Städten hatte der Verband auf die Einhaltung der Stickoxid-Grenzwerte geklagt und das durchaus mit Erfolg. Heute hat die Umwelthilfe eine Zwischenbilanz gezogen, die fällt positiv aus, zumindest aus ihrer Sicht. Nina Amin hat die Einzelheiten.
Von den Verfahren in 40 deutschen Städten habe die deutsche Umwelthilfe bislang nicht ein einziges verloren, berichtet Dorothee Saar von der deutschen Umwelthilfe nicht ohne Stolz. 31 wurden schon erfolgreich abgeschlossen. Das Thema Recht auf saubere Luft sei in den Chefetagen angekommen.
Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, aber auch die verantwortlichen Landesminister und Landesministerinnen kümmern sich nun selbst um Effekte, um Machbarkeit und auch um die Finanzierung von wirksamen Maßnahmen. Und endlich kommt auch die Botschaft an, dass es für die Verkehrswende in den Städten eine Vielzahl von Maßnahmen braucht.
Beispiel Berlin. Hier hat die Umwelthilfe ihre Klage 2018 gewonnen. Es folgte ein mehr als 200 Seiten dicker Luftreinhalteplan des zuständigen Senats. Darin enthalten, bilanziert Robin Kulper, Projektleiter für Luftreinhaltung bei der Umwelthilfe, seien wichtige Maßnahmen für bessere Luft.
Die unter anderem endlich den Radverkehr in der Stadt fördern, der jahrelang
ein bisschen vernachlässigt wurde. Aber auch Tempo 30 auf 34 Hauptverkehrsstraßen, Dieselfahrverbote auf den 8 am stärksten belasteten Straßen. Und auch hier die Belastung sinkt flächendeckend. 4 Messstationen konnten erstmals den Grenzwert einhalten.
Auch in Düren in Nordrhein-Westfalen sei eine Klage erfolgreich gewesen. In der von Durchgangsverkehr geprägten Mittelstadt gelte nun ein Lkw-Verbot. Die Preise für Bustickets seien drastisch reduziert worden. Als Negativbeispiel nennt Kulper München. Dort hatte es zwar auch Maßnahmen für bessere Luft gegeben, aber
der Freistaat Bayern weigert sich nach wie vor, in irgendeiner Form Restriktionen für den motorisierten Individualverkehr auszusprechen. Das zeigt sich auch in den Werten. Die Stadt München steht mittlerweile ganz alleine oben an der Liste der schmutzigsten Städte.
Dennoch, in allen beklagten Städten habe sich die Belastung mit dem Dieselabgasgift, wie es Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, nennt, doppelt so stark verringert wie in Nicht-Klagestätten. Resch betont aber, man habe sich bei keiner Klage auf Dieselfahrverbote fokussiert.
Wir klagen immer auf geeignete Maßnahmen zur schnellstmöglichen Einhaltung des NO2-Grenzwertes. Und wenn wir mit anderen Maßnahmen dieses erreichen können, ganz wunderbar. Dieselfahrverbote sind Ultimo Ratio, wenn wir nicht weiterkommen.
Trotzdem werde es in Zukunft darum gehen, große und schwere Fahrzeuge und vor allem schmutzige Betrugsdiesel, so Resch wörtlich, aus den Städten zu bekommen.
Die Deutsche Umwelthilfe, sie zieht eine positive Bilanz ihrer Klagewelle. Das war der Bericht von Nina Amin. Die deutsche Autoindustrie, sie steht massiv unter Druck. Da ist zum einen der notwendige Wandel weg vom Verbrenner hin zu sauberen Antriebstechniken, eine Entwicklung, die viel Geld, aber auch Arbeitsplätze kostet. Zum anderen ist da natürlich Corona. Die Umsätze der Branche sind deshalb massiv eingebrochen. Daimler beispielsweise will deshalb massiv sparen und hat sich jetzt mit dem Gesamtbetriebsrat auf erste Eckpunkte für ein Maßnahmenpaket verständigen können. Angelika Hensoldt.
Es ist eine gute Nachricht für die Daimler-Beschäftigten. Betriebsbedingte Kündigungen sind bei dem Autobauer erstmal vom Tisch. Daimler-Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht.
Also ich finde, es ist ein sehr ausgewogener Kompromiss. Wir haben eine faire Lösung für die Beschäftigten hinbekommen. Wir haben aber auch der finanziellen und angespannten Situation im Unternehmen Rechnung getragen. Wir haben jetzt endlich die Sicherheit wieder innerhalb des Unternehmens, dass jetzt praktisch dadurch alle wieder mit Freude und mit Stolz und mit Anerkennung zur Arbeit gehen können. Weil das, was uns ja groß gemacht hat, sind ja die Menschen. Und ich glaube, die haben es auch verdient, dass jetzt wieder Klarheit und Sicherheit eben da ist.
Dennoch, die Corona-Krise fordert ihren Preis. Unternehmen und Gesamtbetriebsrat haben sich jetzt auf Eckpunkte zur Reduzierung der Personalkosten und zur Beschäftigungssicherung geeinigt. Demnach müssen die Daimler-Mitarbeitenden in der Verwaltung und in den produktionsnahen Bereichen ein Jahr lang ihre Wochenarbeitszeit um 2 Stunden verkürzen und somit auch auf Gehalt verzichten.
Also wir haben 95% des Einkommens. Dafür habe ich aber etwas mehr Freizeit. Dafür ist der Arbeitsplatz sicher. Ich denke, das ist ein gutes Äquivalent.
Die Mitarbeiter in der Produktion arbeiten weiter wie bisher oder befinden sich in Kurzarbeit. Eine Ergebnisbeteiligung bekommen Daimler-Beschäftigte für dieses Jahr nicht. Und auch das sogenannte tarifliche Zusatzgeld gibt es 2021 nicht. Es wird für alle verpflichtend in bezahlte Freistellungstage umgewandelt. Dieser Stuttgarter Daimler-Mitarbeiter ist zufrieden mit der Vereinbarung.
Ja, also ich finde es ganz gut soweit. Also ich kann auf ein bisschen Arbeitszeit verzichten. Auch auf die Gewinnausschüttung, solange ich meinen Arbeitsplatz behalten kann, nehme ich das gerne in Kauf.
Daimler-Personalvorstand Wilfried Port erklärt laut Pressemeldung:
Wir danken der Belegschaft für ihren wichtigen, zeitlich befristeten Beitrag, um diese Krise gemeinsam zu bewältigen. Darüber hinaus gilt es, weiterhin miteinander die langfristigen, strukturellen Themen anzupacken und zu lösen. Nur so kommen wir gestärkt und sicher aus der Krise und sichern damit die Zukunft des Unternehmens und der Arbeitsplätze.
Das Paket, auf das sich Unternehmen und Betriebsrat jetzt geeinigt haben, spart laut Brecht 450 Millionen Euro bis Ende 2021. Schon vor der Corona-Krise hatte der Autobauer ein Sparprogramm verabschiedet. 1,4 Milliarden Euro Personalkosten sollten eingespart werden. Von mindestens 15.000 Jobs, die wegfallen, war die Rede. Daimler-Chef Kelenius hatte kürzlich betont, dass dieser Sparplan wegen Corona verschärft werden müsse. Zuletzt war in Medienberichten die Rede davon, dass bis zu 30.000 Stellen gestrichen werden könnten. Das Unternehmen bestätigte diese Zahlen nicht. Nach eigenen Angaben setzt Daimler beim Stellenabbau auf natürliche Fluktuation, auf Altersteilzeitangebote und ein Abfindungsprogramm.
Keine betriebsbedingten Kündigungen bei Daimler, das war der Bericht von Angelika Hensoldt. Und wir bleiben indirekt beim Thema. Corona hat auch so manchen Fußballverein fast in die Pleite gestürzt. Das betrifft auch renommierte Clubs aus der ersten Liga, etwa Schalke 04, schon vor Corona hoch verschuldet. Jetzt aber springt erst einmal das Land Nordrhein-Westfalen in die Bresche, nämlich mit einer Bürgschaft. Moritz Küpper hat die Einzelheiten.
Schalke 04 habe diese Bürgschaft in der Erwartung beantragt, bei der Entscheidung nicht anders als Wirtschaftsunternehmen aus anderen Bereichen behandelt zu werden, teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit, in der er die Erteilung einer Landesbürgschaft bestätigte. Über die Höhe der Bürgschaft machten die Königsblauen keine Angaben. Anfang des Monats hatte das Handelsblatt über ein 40-Millionen-Euro-Volumen der Bürgschaft berichtet. NRWs Ministerpräsident Armin Laschet, CDU, hatte damals jegliche Sonderbehandlung des hochverschuldeten Traditionsvereins ausgeschlossen.
Und es wird mit Sicherheit keine Lex Schalke geben.
Denn besonders pikant, parallel zu dieser damals aufkommenden Berichterstattung gab es einen Corona-Ausbruch beim Fleischfabrikanten Tönjes, der wohl auf schlechte Arbeitsbedingungen sowie fehlende Hygienestandards zurückzuführen war. Dessen Hauptanteilseigner jedoch, Clemens Tönjes, war lange Jahre Aufsichtsratsvorsitzender bei Schalke 04, bevor er das Amt nun im Zuge dieses Skandals abgab.
Schalke 04 bekommt eine Landesbürgschaft. Das war der Bericht von Moritz Küpper. Und zu diesem Thema können Sie auch ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk einen Kommentar hören, ebenso wie zu den verpflichtenden Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer aus Krisenregionen. Ja, und das war's von dieser Sendung. Am Mikrofon war Jörg Münchenberg. Danke fürs Zuhören, sage ich. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.